Ja, nun bin ich hier und nun gilt es, anzuschließen an ein Thema, das ihr schon hattet. Nee, wir machen heute was anderes. Ihr hattet Heiliger Geist, wenn ich das richtig weiß. Ihr habt viel gehört über ihn, vermutlich auch schon ganz viel mit ihm erlebt, wart mit ihm schon unterwegs. Ich komme heute mit einem Bibeltext, den ich jetzt noch nicht so ganz verrate, aber der hochbekannt ist. Und der ein oder andere wird dann vielleicht sagen, ah ja, kenne ich, also echt. Ist dir nichts Besseres eingefallen? Nee, ist es nicht. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber ich habe diesen Bibeltext überschrieben mit dem Thema Endstation Sehnsucht. Jetzt werdet ihr sagen, Entschuldigung, Endstation und Sehnsucht, das ist ein Widerspruch in sich. Ich glaube nicht. Als ich damals mich mit dem Bibeltext auseinandergesetzt hat, hat Gott mir genau diesen Titel gegeben. Dann hieß es, ja Grit, da gibt es Bücher drüber, die heißen genau so. Und da sage ich, kenne ich nicht. Ich bin kein großer Bücherleser. Ich lese ein Buch und das ist meine Bibel. Sehr gerne und alles andere nur sporadisch. Also ist dieser Titel tatsächlich von Gott her da gewesen. Endstation Sehnsucht. Endstation, da könnte man jetzt dran denken, naja, ist positiv, ankommen. Ein Ziel erreichen. Da, wo ich hin will, an die Endstation, da komme ich an. Da kann ich mich zur Ruhe setzen, da kann ich mich niederlassen. Da habe ich endlich etwas erreicht. Das, wonach ich mich gesehnt habe, da kann ich mich hinsetzen. Es kann aber auch heißen, jetzt ist Endstation. Die Krankheit, die Arbeitslosigkeit, die Trennung in einer Beziehung, die Kinder, die Mühe machen, jetzt ist Feierabend, jetzt ist Endstation, jetzt ich weiß nicht mehr weiter, ich komme nicht mehr weiter, da geht nichts mehr. Also gibt es zweierlei Endstationen. Die eine ist erwünscht, die andere eben nicht. Endstation birgt aber auch immer, dass man sich irgendwann mal niederlässt und sagt, so, jetzt das war's. Meine Schwiegermutter hat immer gesagt, ja, ist doch gut, ich brauche nichts anderes mehr, ich muss nicht mehr aus dem Haus, ich muss das nicht mehr, ich bin jetzt angekommen. Und es war stinkelangweilig. Ist doch klar, wenn irgendwo was erledigt ist und Endstation ist und du angekommen bist, dann fehlt dir jegliche Perspektive. Wo ist denn da das Leben? Wenn die Blume, die eingepflanzt wird, Blätter treibt, Wurzeln bildet, eine Knospe bildet, eine Blüte zum Erblühen bringt und die Blüte verwelkt und sagt, die Blume, jetzt ist Endstation. Ich habe alles getan, was ich tun musste. Was passiert mit der Blume? Die verwelkt, die stirbt. Da, wo wir nicht weitergehen, da verwelkt was, da stirbt was ab, da ist kein Leben mehr drin. Deswegen zu sagen, jetzt ist Endstation, es ist Feierabend, mehr brauche ich nicht, das kann für eine Weile gut sein, um auszuruhen. Aber es wird uns Menschen nie glücklich machen. So, deswegen hängen wir mal die Sehnsucht dran, gell? Eine Sehnsucht, sich nach etwas zu sehnen und dann auf die Suche zu gehen. Aber ganz ehrlich, das muss benannt werden. Eine Sehnsucht, die haben wir manchmal in unserem Herzen. Wir sehnen uns nach etwas, aber wir wissen nicht nach was. Dann heißt es so schön, ja, das Alte willst du nicht mehr. Was willst du dann? Ja, das weiß ich nicht. Gell, kennt ihr das?
Ja.
Wir jammern manchmal und sagen, das will ich nicht mehr. Und dann sagt dann, ja, was willst du dann? Ja, das weiß doch ich nicht. Aber wir haben eine Sehnsucht in uns drinne, dass es weitergeht. Und jetzt müssen wir dieser Sehnsucht auf die Schliche kommen. Und wir müssen danach suchen. Wir müssen uns auf den Weg machen. Was ist denn meine Sehnsucht? Nach was sehnst du dich wirklich? Ja, ich sehne mich nach Harmonie in der Familie. Wirklich? Und wie sieht die Harmonie aus? Und wie kommst du dahin? Und was kannst du tun da dafür? Das Sehnen ist so der Ursprung einer Ahnung, das würde mir gefallen. Da würde ich mich wohlfühlen. Und ganz ehrlich, wir kennen Sehnsüchte, wo wir dann merken, wenn wir den Sehnsüchten nachgehen, dass da nicht viel dahinter steckt, dass uns das auch nicht satt macht. Ist das schlimm? Das ist nicht schlimm. Da kann man sagen, okay, ich habe gedacht, das wäre mein Traum, auf immer und ewig mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein. Das ist mein Traum. Und irgendwann merkst du, das ist es doch nicht. Was machen wir dann? Wir kehren um und suchen nach dem Neuen. suchen danach, was wirklich unsere Sehnsucht ist. Nach was sehnen wir uns denn? Und beim Suchen geht es eben darum, dann aktiv zu werden. Gell? Also zu sitzen und zu sagen, Herr, schenk mir mal. Ich sehne mich nach mehr Liebe und Harmonie. Schenk mal. Dann wird der Herr sagen, ja, ist schon da, aber jetzt guck mal wo. Mach dich mal auf den Weg und such mal wo. Ist denn die Harmonie und die Liebe und die Freude, wo wohnt sie denn? Und wie kommst du daran? Die ist schon da, aber die wird dir nicht in die Hände fallen. Aber da erzähle ich euch ja nichts Neues, gell? Deshalb bedeutet die Sehnsucht, nicht mit dem Leben abgeschlossen zu haben, sondern gerade wenn ich am Ende bin oder im Paradies auf Erden angekommen bin, zu sagen, und jetzt? Wo geht's jetzt weiter? Was kommt jetzt, Herr? Wo wollen wir hingehen? Was hält das Leben denn noch bereit? Und ich glaube, das ist nicht altersabhängig, sondern das hat was damit zu tun, ob du neugierig bist, ob du offen bist, ob du noch Freude hast, ob du sagst, nee, jetzt ist nicht Schluss. Ich weiß, wir in unserem Alter müssen, also ich nehme die Jungen jetzt mal aus, die hier so sitzen, wir müssen nicht mehr alles machen, aber wir kriegen neue Aufgaben. Kam ein Ehepaar auf mich zu mit 70 und sagte, ja, Grit, was macht man denn jetzt, wenn man 70 ist? Wir sind ja nimmer gefragt in der Gemeinde. Oder was machen wir denn jetzt? Was haben denn alte Menschen für einen Auftrag? Mir hat mal jemand von deinem Vorstand gesagt, der Auftrag von älteren Herrschaften ist Enkel hüten. Das ist prima, ich habe noch gar keine. Was mache ich dann? Und das sage ich, also ich hoffe nicht, dass ich das mal gesagt habe, im Scherz oder so. Weil Enkelhüten ist definitiv nicht der Auftrag von uns Älteren, nicht nur, sondern nur so ein bisschen. Meine Mutter hat immer gesagt, ich habe meine Kinder großgezogen, du hast deine Kinder jetzt. Genau. Und dann habe ich gesagt, der Auftrag von uns Älteren verändert sich. Wir sind vielleicht nicht mehr die, die durchdringen, nicht mehr die, die irgendwas Neues anpacken müssen, die was Neues aufbauen müssen. Ah, erzähle ich euch gleich noch eine Story. Sondern wir sind vielleicht die, die anderen helfen dürfen, loszustarten, loszugehen. Und wie nennt man das? Geistliche Elternschaft. Und das kann mit 45 anfangen, mit 40, das kann mit 50, das kann mit 70 anfangen, ist egal wann. Wir haben einen Auftrag, das, was in uns hineingelegt wurde, weiterzugeben. Als Gott gerufen hat und gesagt hat, Grit, du bist nicht nur da oben mal übergangsweise so die stellvertretende Leitung, bis irgendeiner kommt, der vom Himmel fällt, so ein Leiter, den man halt braucht. Als er das gesagt hat, habe ich gesagt, Herr, du weißt schon, wie alt ich bin, gell? Da war ich 60 vor 2 Jahren. Und dann habe ich gesagt, du weißt schon, wie alt ich bin. Dann hat er gesagt, gell, du weißt schon, dass ich dir letztes Jahr die Maria Prean auf die Nordalp geschickt habe, damit du weißt, dass mit 60 erst alles anfängt. Ich sage, ja, bei der Maria Prean bestimmt, aber bei mir? Inzwischen habe ich Frieden damit geschlossen, dass er mich meint. Und ich weiß auch, dass ich mit 65 definitiv nicht in den Ruhestand gehen werde. Und ich will auch gar nicht. Ganz ehrlich. Jo. Ich habe so viel Freude da oben. Also kommt auf die Nordalp. Ich habe so viel Freude da oben. Da ist einfach nur herrlich. Ich will gar nicht in den Ruhestand. Was soll ich denn im Ruhestand? Und wenn ich mal Enkel kriege, ich werde sie sicherlich nicht nur hüten. Jetzt komme ich zu unserem Bibeltext. Und wenn ich ihn jetzt vorlese, dann bitte ich euch, tut mal so, wie wenn ihr das noch nie gehört hättet. Und guckt mal, ob es ein Wort oder eine Begebenheit oder irgendetwas gibt, was ihr so noch nie gehört habt. Und sagt nicht bei den ersten Worten schon, kenne ich schon, habe ich schon 1000 Predigten drüber gehört. Ich kenne diese Gefahr von mir. Es geht um Maria und Martha. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ich finde diese zwei Frauen prima. Ich bin, könnt ihr euch vorstellen, eher eine Martha. Die ist, und ich habe vielleicht so viel Martha und so viel Maria gefühlt, gehabt. Ich habe mal ein Frauenfrühstück drüber gehalten und die haben Puzzleteile auf den Tisch gelegt. Das eine Puzzleteil war Martha und das andere war Maria und beides hat ineinander gepasst. Was bedeutet? Zum einen, das gehört zusammen, wir brauchen beides, und zum anderen, du hast beides in dir. Du hast beides in dir, Martha und Maria. Und es gibt Zeiten, da sind wir mehr Martha und es gibt Zeiten, da sind wir mehr Maria. Und es gibt Leute, die sind tatsächlich mehr Maria als Martha und die bringen uns manchmal zur Weißglut, richtig? Ja. Schauen wir uns mal die Martha an. Übrigens, der Text steht in Lukas 10, Abvers 38. Eine Frau namens Martha hörte, dass Jesus vorbeikommt. Ob sie ihn vorher schon kannte, sie waren ja befreundet. Lazarus, Martha und Maria waren ja Freunde von Jesus. Ob sie ihn vorher schon kannte oder da das erste Mal kennenlernte, das weiß ich nicht. Aber sie hörte, Jesus kommt vorbei mit seinen Jüngern und sie ging vor die Türe und hat Jesus eingeladen ins Haus. Wenn Martha nicht gewesen wäre, hätte Maria sich nicht zu seinen Füßen setzen können, richtig? Gut. So ist es. Jawohl, ja. Sie hat Jesus eingeladen, weil sie hat von ihm gehört oder sie kannte ihn vielleicht. Und sie wollte mit ihm Gemeinschaft haben. Und sie wollte ihm etwas Gutes tun. Und sie wusste, von diesem Mann geht irgendetwas aus. Sie wusste, dieser Mann hat eine Ausstrahlung. Mit dem will ich etwas zu tun haben. Martha ist klasse. Martha ist aktiv geworden. Sie hat ihn eingeladen. Sie ist vor die Tür gegangen und hat gesagt, Jesus, komm, ich lade dich mit deinen Jüngern ein. Und es ist klar, wir wissen, im Orient, da ist Gastfreundschaft das Höchste, was man erleben kann. Und wenn die nicht stattfindet, dann hängt der Haussegen schief. Also hat Martha genau das gemacht, was man macht. Sie hat die Leute bewirtet. Und sie hatte ja Freude dran. Ich gehe davon aus, dass sie Freude hatte. Sie hatte die Motivation, ich will Jesus bewirten. Und das hat ihr Freude gemacht. Ihr habt eure Gemeinde hier angefangen und ihr habt Freude dran. Ihr habt gesagt, wir starten hier durch, wir machen hier was Neues, wir wollen hier was bewegen, wir wollen, dass sich was verändert und ihr hattet Freude dran. Und ihr habt super tolle Programme, habe ich vorhin gesehen. Ihr habt tolle Angebote, die ihr macht und ihr habt Freude dran, das anzubieten. Aber bei Martha ist es irgendwann gekippt. Aus dieser Motivation und der Freude, es ist mein Auftrag, Jesus einzuladen. Es ist mein Auftrag, dafür zu sorgen, dass er und seine Jünger was zu essen und zu trinken haben. Es ist mein Auftrag, der ist irgendwann gekippt. Und das habt ihr gemerkt, als sie auf Maria geguckt hat. Maria hat sich einfach zu seinen Füßen gesetzt. Und ganz ehrlich, solche Marias kenne ich auch. Und früher hat mir das noch mehr Mühe gemacht als heute. Gott sei Dank. Und es ist doch klar. Und sie fängt an, sich zu vergleichen. Sie vergleicht sich mit Maria. Beziehungsweise Maria mit sich. Und sie fordert etwas von ihr, was sie von sich selber erwartet. Ja? Sie fordert von Maria etwas, was sie von sich selber erwartet. Nämlich, die Gäste zu versorgen. Welche Erwartungshaltung haben wir an uns? Mit welcher Erwartungshaltung machen wir welche Aufgaben? Fragezeichen. Wo scheitern wir an den Erwartungen an uns, dass wir kraftlos werden, irgendwann nicht mehr können, dass aus dem guten Start der Motivation irgendwann nur noch Mühe und Arbeit wird? Und ganz ehrlich, in dem Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selber, da steckt auch dieses Erwarten drin. Was ich nämlich von mir erwarte, erwarte ich von dir auch. Und von dir und von dir. Ja? Ist doch klar. Den Anspruch, den ich an mich habe, den habe ich an alle anderen auch. Und die haben gefälligst genauso zu handeln wie ich und genauso zu denken und genauso aktiv zu werden wie ich. Das ist die Erwartungshaltung. Und wenn das nicht offengelegt wird, wenn wir das nicht angucken, dann passiert es, dass diese Erwartungshaltungen, die wir haben, man nennt es heutzutage auch ganz toll Überzeugungen in uns, das muss doch so sein, diese Überzeugungen übertragen wir auf andere, beziehungsweise die leben wir einfach, ohne sie benennen zu können. Und wenn wir sie einfach nur leben, dann passiert es, dass sie unser Leben bestimmen und nicht mehr wir sagen, wo es lang geht. Wir werden von dem Unbewussten bestimmt. Ich habe die Überzeugung, so macht man es und dann müssen es die anderen auch so machen. Und solange ich dem nicht auf die Spur komme, lebe ich dem nach. Was ich ganz toll finde, ist bei der Martha, dass sie hingeht zu Jesus und sagt, sag mal, siehst du hier eigentlich nicht, was hier passiert? Dass sie weiß, sie geht nicht zu irgendjemand und tuschelt hinten rum, sondern sie weiß, ich gehe jetzt zu Jesus und ich jammere ihm mein Leid vor. Das ist die richtige Anlaufstelle. Jesus ist die richtige Anlaufstelle. Nicht der Pastor, nicht die Seelsorgerin, nicht erstmal, sondern erstmal Jesus. Herr, wieso triggert mich das jetzt so? Warum macht mir das so viel Mühe? Ich komme zu dir und ich will jetzt wissen. Und kannst du der anderen nicht auch mal sagen, und ganz ehrlich, kennt ihr solche Gebete? Herr, zeig doch der Maria, dass ich jetzt Hilfe brauche. Herr, stupf du sie doch jetzt an. Zeig ihr doch, dass das, was sie macht, gerade nicht dran ist. Berühre doch ihr Herz, damit sie es öffnen kann dafür, dass sie mir helfen soll. Kennt ihr solche Gebete? Nein, kennt ihr nicht. Ich kenne sie sehr gut und ich habe sie abgelegt. Ganz ehrlich, das ist Eingreifen in die Entscheidung anderer Menschen. Wenn ich Gott sage, was er zu tun hat, sage doch Maria, dass sie mir helfen soll. Das ist Eingreifen in die Entscheidungsfreiheit anderer Menschen. Wir nennen es gerade bei uns auf der Nordalb Königreiche. Jeder von uns hat ein Königreich. Jesus hat gesagt, du hast deinen eigenen Willen. Und da, wo dein Wille regiert, ist dein Königreich. Hat Jesus gesagt oder hat Gott gesagt. Und er nimmt sein Königreich, das, was er alles ausfüllt, nimmt er zurück, damit wir ein Stück weit Königreich haben, wo wir bestimmen dürfen. Und mein Wille sagt, ich lebe so und so und so und ich mache das so und so und so. Das ist mein Königreich. Und wenn ich jetzt sage, du musst auch so machen wie ich, dann greife ich in dein Königreich ein. Und diese Gebete sind Eingriffe in Königreiche anderer. Sie wollen den anderen ummodeln. Und wir wissen alle, zumindest auch die, die verheiratet sind, wissen, das funktioniert nicht. Herr, zeige meinem Mann, er ist doch jetzt auf der Männerfreizeit. Zeige ihm doch jetzt, dass er da und da Fehler hat. Herr, verändere ihn. Ich weiß nicht, wie die Männer beten, weil ich bin keiner. Aber ich weiß eines, dass Gott diese Gebete bei mir niemals erhört hat. Zumindest nicht so, wie ich sie formuliert habe. Aber er hat mich verändert. Er hat mir gezeigt, du, dein Mann hat ein eigenes Königreich. Und wenn der da jetzt nicht hinkommt, entweder du musst mit ihm reden oder du musst deine Erwartungen zurückschrauben. Also wir sehen in jeder Beziehung, ob das Geschwister sind, ob das Ehe ist, ob das Gemeinde ist, ob das Kollegium ist, Arbeit, Schule, ist völlig wurscht. Wir haben überall immer das Gleiche. Was macht Maria? Maria setzt sich zu Füßen Jesu. Was heißt das, zu Füßen setzen? Heißt nicht nur sich unterordnen, sondern ich setze mich dahin, um zu lernen. Das gibt den Ausdruck, das ist der Meister und ich will lernen. Maria ist eine Jüngerin, eine Lernende. Maria möchte hören. Die nutzt die Chance, dass Jesus im Haus ist, um zu hören. Ihr nutzt gerade die Chance, nicht daheim am Herd zu stehen, sondern hier zu sitzen und zu hören. Und zwar ungeteilt hoffentlich zu hören. Und Maria macht es. Und ich habe es als junger Mensch nicht wirklich verstanden. Also ich denke, ja, das ist schon gut, aber irgendwann muss man auch wieder was schaffen. Aber es gibt so ein, ich würde es mal tatsächlich Kairos nennen. So eine Kairos-Zeit. Jetzt ist Jesus da. Jetzt ist die Gelegenheit da. Setz dich hin. Und höre. Und Maria macht es. Und ich sage euch eins, wir sind auf der Nordalb bei Kirche im Aufbruch gerade damit unterwegs, Jünger zu werden, noch mehr es zu leben. Gott hat uns den Auftrag dort oben gegeben, den Tempel, und er ist in mir, aufzubauen und Jünger zu werden. Zu lernen, wie es ist, in seinem Königreich zu leben. Weiter zu lernen, zu lernen, zu lernen. Jünger zu sein, hinzuhören. Und wisst ihr, da oben ist ein Riesenbetrieb. Zeltstadt wird ein ganzes Jahr lang geplant. Die Seminare werden geplant. Die Belegungen dort oben mit Gemeindegruppen und mit allem Möglichen, was dort oben passiert, das ist Arbeit. Und wir haben über viele Jahre dort oben so gelebt, dass wir gesagt haben, wir müssen alles tun, damit wir genügend Geld verdienen, denn wir brauchen ja Geld dort oben, das ist ja ein Betrieb. Und wir haben alles andere immer ein Stück weit hinten angestellt. Ja, wir haben immer eine Zeltstadt gemacht. Aber wir haben auf der Zeltstadt große Namen geholt, damit viele Leute kommen und viel Geld reinkommt. Das muss man mal entlarven. Ja? Das hast du gelebt. Und der Apparat hat funktioniert. Und dann musst du das entlarven. Und dann musst du sagen, stopp mal. Und dann kommt Gott und sagt zu mir, Entschuldigung, aber Kyros hat gesagt, die sollen wieder zurückgehen und den Tempel aufbauen. Ich möchte, dass ihr bei Kirche im Aufbruch den Tempel aufbaut. Und dann steht bei uns im Foyer, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch gegeben werden. Ja, das ist aber spannend, gell? Und wenn das Geld dann nicht stimmt und du hast Arbeitnehmer, die ihr Gehalt wollen. Und ich sage euch eins, ich mache den Job jetzt ohne den Leiter seit 2021. Wir kamen aus Corona raus. Wir haben niemals Not gehabt an Geld. Wir haben uns neu fokussiert. Und das ist gut so. Wir haben angefangen, Maria zu sein. Zu hören wirklich, was willst du denn eigentlich, Gott? Was müssen wir denn lernen? Wie können wir denn, lernen wir wirklich, dir zu vertrauen? Lernen wir das? Oder müssen wir alles tun, damit das Geld nicht ausgeht? Habe ich dieses Vertrauen, dass du sagst, der Vogel unter dem Himmel, der sät nicht, der erntet nicht und wird trotzdem versorgt? Die Blume auf dem Feld ist viel schöner als du, Grit. Du kannst dir Klamotten kaufen ohne Ende. So schön wie die Lilie auf dem Feld wirst du niemals werden. Aber ich versorge dich trotzdem. Ich versorge dich. Ich bin derjenige, der dir gibt, was du brauchst. Zu essen, zu trinken, anzuziehen. Ein Dach über dem Kopf. Aber vor allem die Nahrung, die ich hier brauche. Aber du kommst ja als Martha gar nicht dazu, dir darüber Gedanken zu machen. Du hast gewisse Lehren im Kopf und nach diesen Lehren lebst du und dann denkst du, ja, das funktioniert so. Und wir merken gerade, dass der Ausstieg aus all den Spurrillen, die man mal gelaufen ist, dass der ganz schwer ist, weil diese Spurrillen muss man erkennen. Und dann sagst du, okay, wir wollen jetzt auf neues Land gehen und wir gehen raus aus den Spurrillen und dann bist du aus einer Rille raus und entdeckst schon wieder die nächste Rille und musst wieder einen Schritt raus tun. Und das ist ein Prozess und wisst ihr, das ist so schön. Das muss nicht, wenn man es erkannt hat, von heute auf morgen passieren. Was mir natürlich total gegen den Strich geht, weil ich hätte, wenn ich es erkenne, sofort ein Konzept, so geht es und dann machen wir das so und jetzt, wo fangen wir an? Und ich merke, das geht so nicht. Das geht bei Kirche im Aufbruch nicht, das geht in keiner Familie so, in keinem Betrieb und in keiner Gemeinde. Man muss dem Ganzen auf die Spur kommen und dann kann man Veränderung haben. So, zurück zu Martha und Maria. Martha geht zu Jesus. Und anstatt, dass Jesus ihr eine Antwort gibt und sagt, ja, du hast ja recht, aber weißt jetzt du mal ein bisschen langsam, sagt er was ganz anderes. Jesus blickt drunter. Martha, Martha, dein Problem ist, dass du dir viele Sorgen machst. Dein Problem ist, dass du alles im Blick haben willst. Dein Problem ist, dass du alles erstmal unter Kontrolle haben willst. Das ist dein Problem. Und es macht dir Mühe. Und bevor du jetzt an das rangehst, was dir Mühe macht, schiebst du es lieber auf die Maria ab und sagst, die ist schuld. Die ist schuld. Maria ist schuld, dass es mir so geht. Ich habe mir dann überlegt, wenn Jesus gesagt hätte, Maria, steh mal auf und hilf mal geschwind deiner Schwester. Was hätte es der Martha gebracht? Nichts. Gar nichts. Weil Martha wäre nicht dazu gekommen, sich zu den Füßen Jesu zu setzen. Und selbst wenn sie schneller fertig gewesen wäre mit dieser Arbeit, glaubt ihr allen Ernstes, dass sie innerlich diese Ruhe gehabt hätte, sich zu den Füßen Jesu zu setzen? Nein, die Ursache ihrer Unruhe waren diese Sorgen. Dieses, ich muss es recht machen, ich habe es angefangen, ich muss es durchführen. Das ist das, was ihr Unruhe gemacht hat. Und sie hätte, selbst wenn Maria geholfen hätte und die Arbeit wäre erledigt gewesen, dann wäre Maria zurückgegangen zu den Füßen Jesu und Martha hätte gesagt, gut, aber ich kann ja inzwischen schon mal die Spülmaschine anstellen. Ich rede aus eigener Erfahrung, weil selbst wenn man mir hilft, bei irgendeiner Arbeit, ich habe hinterher die Ruhe nicht. Ich hätte die Ruhe nicht gehabt. Wäre Martha wirklich bereit gewesen, sich zu den Füßen Jesu zu setzen? Ich weiß es nicht. Und ich weiß ja, wir wissen alle nicht, was da rausgekommen ist. Aber Jesus sagt klar, ich sehe, was deine Not ist. Und deswegen auch dieses Wort Sehnsucht. Ich glaube, dass Martha eine Sehnsucht hatte. Martha hatte die Sehnsucht, sich genauso in Frieden und in Ruhe zu den Füßen Jesu setzen zu dürfen, wie ihre Schwester. Aber das war ihr nicht bewusst. Das konnte sie noch nicht benennen. Aber ich finde, dass das bestimmt der Punkt war. Dass sie eine Sehnsucht hatte. Weil alles, was uns an den anderen stört, ist meistens das, was wir gerne hätten, oder? Ich hätte es auch gern mal so schön, einfach sonntags in die Gemeinde zu kommen und keinen Kuchen mitbringen zu müssen. Aber das kann ich mir ja nicht erlauben, gell? Weil das macht man ja. Das tut man. Aber dort, Birgit, die bringt nie einen Kuchen mit. Also echt. Und schon habe ich einen Schuldigen gefunden, warum es mir schlecht geht. Ihr kennt diese ganzen Mechanismen, die angehen, wenn wir ins Denken kommen, ins Vergleichen kommen, ins Beurteilen kommen. Ganz ehrlich, hast du einen Auftrag in dieser Gemeinde? Hast du einen Auftrag in deiner Familie? Hast du einen Auftrag irgendwo, den Gott dir gegeben hat? Dann gehst du los, egal ob die anderen mitgehen oder nicht. Dann gehst du los, dann versuchst du mit dem, was Gott dir gegeben hat, die Sehnsucht in den anderen zu wecken, mitzugehen. Das ist bockelhart. Ich jetzt manchmal die Leute am liebsten per Papier geben, du hast die Sehnsucht jetzt zu haben. Am liebsten die Nadel ansetzen und das einzuimpfen, damit das Denken sofort gleich anders ist. Weil wenn etwas brennt in einem, dann will man Mitstreiter haben. Und es ist nicht so einfach, die Mitstreiter zu gewinnen. Aber nur so kann das wachsen. Nächstes Wochenende haben wir Mitgliederversammlung und wir wollen schon lange da oben bauen oder modernisieren. Und jetzt haben wir einen Architekten, der hat so ein Herz für die Nordalb und so ein Herz für Kirche im Aufbruch und so ein Herz für unseren Auftrag dort oben, dass der uns was vorgelegt hat, wo ich sage, jawohl, können wir sofort die Baupläne einreichen. Wisst ihr, das Problem ist jetzt muss ich die Mitglieder mitnehmen. Denen muss ich das jetzt nächste Woche erst mal zeigen. Und sie begeistern. Und da habe ich heute Morgen gesagt, dann habe ich jetzt schon Bauchweh. Muss ich das? Ist es meine Aufgabe, die Leute zu begeistern? Nee, ist es nicht. Ich habe heute Morgen schon was gelernt. Das muss ich nicht. Ich muss die Leute nicht begeistern. Ich muss die Sehnsucht nicht wecken. Ich kann nur werben damit. Und das will ich tun. Martha und Maria. Wo sind wir, Maria? Gönnen wir uns die Zeit, Maria zu sein? Gönnt ihr euch mal nichts zu tun, wenn ihr gerade nicht wisst, wo es lang geht? Könnt ihr das aushalten? Könnt ihr das aushalten, nichts zu tun, sondern nur zu hören? Das ist bockelhart für so Martha. Das ist schwierig. Vor allem, weil wir so viel wissen. Wir haben in unserem Leben so viel Wissen angehäuft, auch hier aus dem Wort Gottes. Aber Jesus kommt nicht, um Wissen zu vermitteln, sondern Jesus kommt, damit das Wort, das er spricht, unser Leben in die Freiheit führt, unser Leben verändert. Ja, aber wenn ich auf das Wort nicht höre, sondern nur weiß, dass es da drinnen steht und dass Paulus so gelebt hat, ist ja gut, dass der so gelebt hat, das hat mit meinem Leben noch nichts zu tun. Aber mich diesem Wort Gottes auszusetzen, auf Jesus nochmal neu zu hören und dann zu warten, spricht er oder spricht er nicht, oder babbel ich ihn nur voll, weil ich sage, Herr, gib mir und mach mir und tu mal und schenke doch und jetzt gleich und am besten so. Und wisst ihr, das ist für eine Martha schwierig. Aber wir dürfen lernen. Wir dürfen anfangen, das zu ändern. Wir müssen da nicht dran hängen bleiben. Wir dürfen sagen, okay, Herr, dann setzen wir uns jetzt mal hin. Ja, Grit, aber wir müssen doch anbieten. Da oben, wir müssen Gebetstage anbieten. Grit, wir müssen doch Gottesdienste anbieten. Wir müssen Lobpreisabende anbieten. Wir haben doch einen Auftrag. Und ich sage, ja, welchen Auftrag haben wir denn? Welcher Auftrag hat Kirche im Aufbruch, dort oben was anzubieten? Ja, da muss ich erst mal hören. Und wenn ich hören muss, dann muss ich mich zu Füßen Gottes setzen. Und möglichst nicht alleine, sondern mit anderen Leuten. Und das geht seit Wochen schon so. Ja, aber Grit, wir müssen doch Termine machen. Sag ich, nee. Die Termine machen wir erst, wenn wir wissen, was wir zu tun haben. Termine kann ich erst machen, Sachen kann ich erst planen, wenn ich weiß, wo Gott hin will. Und wir haben beschlossen, wir wollen nur noch das tun, wo wir Jesus wirken sehen. Wir wollen dem nachgehen, wo er die Spuren legt. Ich weiß, diese Sätze kennt ihr auch alle und habt wahrscheinlich schon super toll danach gelebt. Ich kenne die Sätze, aber ich habe es nicht hingekriegt. Und jetzt sage ich, Herr, bevor ich einen Auftrag annehme von dir, will ich erst wissen, wann und wo und wie. Ich habe keine Ahnung. Weil wir wissen alle, wir könntet jetzt Erwerbung starten, wir könntet eine Struktur festlegen. Also ich ganz konkret, Jüngerschaft leben. Gott hat zu mir gesagt, als ich ihn fragte, was willst du in Zukunft mit der Nordalb? Und er sagt, dann mach mehrere Zeltstädte. Sag ich, Herr, du weißt schon, gell? Ein Jahr Vorbereitung für jede Zeltstadt. Wo soll ich noch mehr? Und Mitarbeiter geht nicht. Und er sagt, wie nennt ihr die Zeltstadt noch? Sag ich, ja, wir nennen sie schon immer Gemeinde auf Zeit. Weil sich da 8 Tage lang Leute treffen, die wirklich Gemeinde leben. Sie hören das Wort Gottes, sie sind im Lobpreis, sie beten füreinander, sie können Seminare besuchen. Wenn du hinkst, weil du irgendwie gerade den Knöchel umgedreht hast, dann kommst du keine 100 Meter weit um, wirst 5-mal angehalten. Darf ich für dich beten? Darf ich für dich beten? Herrlich, oder? Darf ich für dich beten? Du kannst in die Seelsorge gehen, du kannst dieses machen, du kannst einfach nur Gemeinschaft haben. Also Gemeinde auf Zeit. Und er sagte, mach Gemeinde auf Zeit. Sag ich, du weißt schon, wie alt ich bin, gell? Das war dann damals der erste Satz. Und dann sagt er, ja, mach es mit 10 bis 15 Leuten. Und dann gab er mir einen Ablauf, was ich alles in dieser Zeit zu tun habe. Man wohnt dann in den Häusern, nicht in Zelten. Man hat einfach 5 Tage, die man miteinander dort oben lebt. Und dann hört man das Wort Gottes, man betet miteinander, man geht in den Lobpreis, man hat Zeit für sich und man arbeitet auch miteinander dort oben. Und dann sage ich, das ist prima. Und wo kriege ich die Leute her? Und dann sagt er, guck mal, jetzt im Stehen, der kann die Lehre machen. Und dann sage ich, ja, und was mache dann ich? Und dann hat er gesagt, du weißt ganz genau, was du kannst, du bist da und da dafür zuständig. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin zu alt. Mit 60 fängt man sowas nicht an. Dann sagte er Maria Brean, okay. Das hat er ein paar Mal gesagt, ich weiß es inzwischen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich beginne damit erst, wenn du es Go gibst. Weil ich hatte alles. Ich wusste, wie es geht. Ich hätte sofort Termin raussuchen können, ich hätte sofort anfragen können, ich hätte sofort planen können. Ich habe gesagt, den Fehler mache ich jetzt nicht. wenn du mir eine Vision gibst, dann möchte ich, dass du mir auch sagst, wann das startet. Und ich habe ein gutes Jahr gewartet. Und dann hatten wir ein Seminar dort oben. Und da ging eine Seminarreihe zu Ende. Und ich hatte die Abschlussmoderation. Und in dem Moment sagt Gott so, jetzt kannst du es anbieten. Hä? Entschuldigung, ich bin nicht vorbereitet. Dann hat er gesagt, doch, jetzt kannst du es anbieten. Und ich wusste in dem Moment, ich habe nur gesagt, also ich kann euch schon mal sagen, im Herbst, es war Juli, im Herbst startet Jüngerschaft Leben. Und wir sind gestartet. Und es waren über 20 Leute, also es waren 20 Leute, genau. Wir haben es jetzt wieder gemacht und da habe ich ihn gefragt, wann soll ich denn den Termin machen, um Ostern rum? Und er sagte zu mir, Ostern, über Ostern. Mach Jüngerschaft Leben über Ostern. Sag ich, ja, weißt du, die Leute kommen da nicht. Die in Familie, die in Enkel, die kochen daheim, die kommen nicht. Habe ich gesagt, die kommen nicht, Herr, du hast keine Ahnung, das funktioniert so nicht. Aber weißt du, wir nehmen die Tage davor, dann können die Leute in aller Ruhe zu Hause an Ostern sein. Ich sage euch eins, wir waren zu siebt und drei sind auch vorzeitig abgereist, also wir konnten das nicht richtig durchziehen. Und dann sage ich, Herr, was ist jetzt los? Was ist passiert? Und dann sagt er, ich habe dir gesagt, wann du es machen sollst. Bin ich jetzt traurig? Ist es jetzt schlimm? Oh, ich habe was gelernt. Aber ich sage euch eins. Nächstes Jahr an Ostern wird es das da oben geben. 5 Tage. Erleben Ostergeschichte. Mann, das ist unser Mittelpunkt. Ja? Und ich sage, die Leute haben keine Zeit. Wer bin ich? Ja? Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich habe was gelernt. Ich finde es prima, dass ich was gelernt habe. Jesus sagt, Maria hat das Bessere erwählt. Das Bessere, das Tüchtige, das Brauchbare. Maria hat genau das gewählt, was lebenstüchtig macht. Nämlich dich erstmal zu den Füßen Jesu hinzusetzen und wirklich mal zu hören. Und solange du keinen Auftrag hast, brauchst du nicht loslaufen und irgendwas starten. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, Grit, man könnte doch hier oben Frauenarbeit machen. Dann sage ich, ja. Hat Gott dir einen Auftrag gegeben da dafür? Wann soll das starten? Mit welchem Thema? Nee, da muss ich erst mal hören. Sag ich, ja, dann hör mal. Ja, früher wäre ich so gewesen, okay, wollen wir gleich Termine raussuchen? Sollen wir eine Frauenkonferenz starten? Was sollen wir machen? Ich habe gesagt, wenn du den Auftrag hast, dann planst du das, dann suchst du dir die Mitarbeiter, bin ich raus. Und dann zeigt sich ganz schnell, ob jemand einen Auftrag hat oder nur eine Idee. Ja? Und bitte, startet nichts ohne Auftrag von Gott her. Bitte. Aus eigener Erfahrung ist es einfach mühselig. Martha und Maria. Im Tun und im Lassen. Ihm nachfolgen. Ist nicht einfach. Und doch so einfach. Völlig einfach. Herr, ich habe nichts, aber du hast alles. Ich habe nicht einmal ein Konzept heute, aber ich habe alles. Wisst ihr? Und wenn das, was Gott sagen will, in euch lebt und das Leben anfängt, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Und dann braucht ihr keine Angst haben. Mein Zauberwort seit anderthalb Jahren ist Surrender. Und ich habe das gegoogelt, weil ich es nicht wusste. Ich bin nicht so englisch so ganz arg bewandert. Und ich fand dann kapitulieren. Woanders heißt es Hingabe. Ja, Hingabe kennen wir. Bisschen abgearbeitet und hingelutscht für mich. Aber kapitulieren hatte für mich nochmal eine völlig neue Bedeutung. Kapitulieren heißt, es geht nichts mehr. Und ich sage euch eins, wenn ihr mal anfangen müsst, eine Zeltstadt zu leiten, obwohl ihr keine Ahnung habt, wie das geht, dann sitzt du so da und sagst, Herr, ich habe nichts. Wenn du eine Predigt halten sollst, damit die Zeltstadt eröffnet wird und du denkst, das haben die Leute alle schon 100-mal gehört, was soll ich denn noch sagen? Ich habe nichts. Und du gehst so auf die Bühne, dann weißt du, was es heißt, zu kapitulieren. Und ich sage nicht, dass ihr euch nichts aufschreiben dürft. Ich sage nicht, dass ihr euch nicht vorbereiten dürft. Wirklich nicht. Aber immer in dieser Hingabe. Wo willst du mich haben, Herr? Und was willst du durch mich tun? Und nicht vorschnell loszulaufen, sondern zu sagen, ich warte mal ab. Auf dein Wort hin, Herr, werfe ich die Netze wieder aus. Auf dein Wort hin will ich gehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns immer wieder dein Wort gibst. Ich danke dir, dass du es bist, der uns beauftragt mit dem, was du auf dem Herzen hast. Und dass wir getrost loslaufen dürfen, weil wir ausgerüstet werden durch dich. Denn du rüstest uns mit allem zu, was wir brauchen. Du begabst die Berufenen und nicht umgekehrt. Und du hast so viele Leute in der Bibel beschrieben, die alle einen Auftrag von dir hatten und gesagt haben, das kann ich nicht. Wer bin ich schon? Und du hast gesagt, du bist der, den ich mir auserwählt habe, loszugehen. Aber es waren Menschen, die dir nachgefolgt sind, Menschen, die zu deinen Füßen gesessen sind, Menschen, die sich auf dein Wort gestellt haben, Menschen, die auf dich gehört haben und die hast du losgeschickt. Und in diesem Vertrauen durften sie wachsen. Und Herr, wir wünschen uns das auch. Zu wachsen, hinzuwachsen immer mehr zu dem, was du in uns hineingelegt hast, wie du dir unser Leben vorgestellt hast. Wir wollen nicht funktionieren, sondern in allererster Linie dir begegnen und die Beziehung mit dir leben. Und das, Herr, das wird ansteckend sein, weil du gesagt hast, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Darüber ehren wir dich, Herr. Und ich danke dir für den neuen Tag der Gnade, der unverdienten großen Liebe, die du uns zukommen lässt. Heute, dass wir heute neu anfangen dürfen, auf dich zu hören. Heute neu anfangen dürfen, sitzen zu bleiben. Heute neu anfangen dürfen, dich zu fragen und dann loszulaufen. Alle Ehre gebührt nur dir alleine. Amen.